Wir begrüßen Sie zu unserem Podcast. Friedrich Hölderlin hat ein dichterisches Werk hinterlassen, das überall auf der Welt gelesen wird. Von Hölderlins Texten, ihrer Sprach- und Lautgestalt geht eine Faszination aus, die Menschen ins Offene finden lässt. In das Gespräch mit sich selbst, wie in den Dialog miteinander. Anlässlich des 250. Geburtstags spricht der Literaturwissenschaftler Nicolas von Passavant darüber, was Hölderlin ihm bedeutet.
Bonaparte. Heilige Gefäße sind die Dichter, worin des Lebens Wein, der Geist der Helden, sich aufbewahrt. Aber der Geist dieses Jünglings, der Schnelle, müsste er es nicht zersprengen, wo es ihn fassen wollte, das Gefäß? Der Dichter lass ihn unberührt, wie den Geist der Natur, an solchem Stoffe wird zum Knaben der Meister. Er kann im Gedichte nicht leben und bleiben, er lebt und bleibt in der Welt. Ich möchte mich mit dem Verhältnis von Hölderlins Dichtung und dem Humor beschäftigen, ausgehend von diesem Bonaparte-Gedicht, das 1797 oder im Folgejahr geschrieben wurde. Ich lese es gleich nochmal vor, weil es ja kurz ist. Bonaparte. Heilige Gefäße sind die Dichter, worin des Lebens Wein, der Geist der Helden, sich aufbewahrt. Aber der Geist dieses Jünglings, der Schnelle, müsste er es nicht zersprengen, wo es ihn fassen wollte, das Gefäß? Der Dichter lass ihn unberührt wie den Geist der Natur. An solchem Stoffe wird zum Knaben der Meister. Er kann im Gedichte nicht leben und bleiben, er lebt und bleibt in der Welt. Dieses Gedicht war Gegenstand meiner mündlichen Studienabschlussprüfung, damals in der Schweiz das sogenannte Lizenziat, und die Prüfung hatte insofern schon schlecht begonnen, als ich mir ein falsches Datum gemerkt hatte und erst aus dem Bett geklingelt werden musste. So verspätete sich alles und ich war nicht wirklich frisch und dachte dann aber, dass das gut kommt, denn der Prüfer stellte eine Frage, zu der ich sofort eine Idee hatte. Er fragte nach der Figur, die im Gedicht im Verhältnis des Gefäßes zu dem zum Ausdruck kommt, was es fasst. Müsste er es nicht zersprengen, wo es ihn fassen wollte, das Gefäß? Er, das ist offenkundig der titelgebende Bonaparte, das Gefäß ist, wie das Gedicht ja selbst sagt, der Dichter. Damit geht es mit dem Gefäß und dem, was das Gefäß fassen soll, um das Verhältnis von Poesie und Revolution. Die Figur, die im Gedicht zum Ausdruck kommt, der wilde Wein, ist der Geist Napoleons. Der Prüfer schien noch nicht ganz zufrieden. Also fuhr ich fort, das Verhältnis von Gefäß und Wein ist hier prekär. Der Geist Napoleons wird als so disruptiv verstanden, so schnelle, wie es in der zweiten Strophe heißt, dass das Gefäß wohl zerspringen müsste, wenn es ihn zu fassen versuchte. Die Figur, um die sich das Gedicht dreht, ist also auch die Figur des Dichters. Der Prüfer blickte freundlich, aber immer noch nicht ganz begeistert. Das ist deshalb interessant, fuhr ich fort, weil in diesem relativ schlichten Gedicht eine Reihe von Motiven eine Rolle spielt, die später in den großen freirhythmischen Hymnen wieder auftauchen. Ich griff ein anderes Gedicht aus den Prüfungsmaterialien heraus, die Feiertagshymne. Darin wird die Revolution als stürmisches Unwetter imaginiert und dem Dichter kommt die Aufgabe zu, mit entblößtem Haupt, wie es dort heißt, in dem gefährlichen Sturm zu stehen und das himmlische Feuer in Worte zu fassen. So soll der göttliche Geist, über den Dichter vermittelt, den normalen Menschen zugänglich werden. Der Dichter ist in der Feiertagshymne also quasi eine Art poetischer Blitzableiter des göttlichen Geistes im Dienst der Allgemeinheit und aber gerade damit großer Gefahr ausgesetzt. Denn die Menschen verstehen womöglich gar nicht, welchen großen Gefallen ihnen der Dichter tun will. An genau dieser Stelle wird das Gedicht zum Fragment. Doch weh mir, wenn von... bricht ab. Weh mir, Ausrufezeichen... bricht ab, und sag ich gleich, bricht ab. Just hier entwickelt Hölderlin in der Handschrift sein berühmtestes Gedicht, Hälfte des Lebens, das eben von der Angst des Dichters vor der Vereinsamung erzählt. Im Bonaparte-Gedicht erscheint all dies noch anders. Es enthält zwar schon die Themen der Heiligkeit und auch der Unzulänglichkeit des Dichters gegenüber dem überwältigenden Geist des Göttlichen und der Geschichte. Die große und gefährliche Aufgabe, diesen Geist zu fassen, stellt sich das kurze Bonaparte-Gedicht aber noch nicht. Es heißt, er, also Napoleon, kann im Gedichte nicht leben und bleiben, er lebt und bleibt in der Welt. Im Gegensatz zur Feiertagshymne konnte Hölderlin dafür dieses Gedicht denn auch ohne große Mühe fertigstellen. Die Figur, die im Bonaparte-Gedicht zum Ausdruck kommt, wäre demnach auch die der Reflexion über die Grenzen poetischer Darstellbarkeit. Mein Prüfer fand das wohl alles mehr oder weniger plausibel, er hatte aber offenbar auf etwas ganz anderes hinausgewollt. Er sagte, ja, aber das Gefäß fasst. Was ist das für eine Figur? Was ist das für eine rhetorische Figur? Die Antwort wäre relativ einfach gewesen. Das Gefäß fasst ist eine sogenannte Figura Etymologica, weil das Wort Gefäß von dem Verb fassen abgeleitet ist, beide also etymologisch verbunden sind. Nur fiel mir das aber leider nicht ein. Ich dachte deshalb, ich sage jetzt einfach das Erste, was mir zum Wort Gefäß in den Sinn kommt. Ich dachte Gefäß, 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 aber das Einzige, was mir dann einfiel, war das Wort Gesäß. Das sagte ich natürlich nicht, sondern schaute wohl etwas dumm in die Welt. Das konnte den Prüfer zum Glück nicht davon abhalten, Jahre später auch meine Doktorarbeit abzunehmen, dort mit besserem Erfolg. Die Geschichte hat also quasi ein Happy End und blieb für mich denn eine zwar etwas unangenehme, aber doch auch lustige Erinnerung. Einige Zeit später erzählte mir eine Bekannte am Theater dann, sie machten einen Hölderlin-Abend. Die meisten Leute wüssten nämlich nicht, dass Hölderlin, wenn man ihn genau liest, eigentlich ein sehr lustiger Dichter ist. Ich dachte, das stimmt vermutlich eigentlich überhaupt nicht. Ich habe nicht alles von Hölderlin gelesen, vor allem im Studium ein Seminar bei Manfred Koch besucht. Das fand ich sehr toll, aber ich kann mich an keine wirklich lustige Passage bei Hölderlin erinnern. Vielleicht gibt es irgendwo witzige Bemerkungen, ich bin jedenfalls nicht darauf gestoßen. In Hölderlins Konzept vom Wechsel der Töne spielt das Komische, wenn ich mich richtig erinnere, auch keine Rolle. Ein Verhältnis der Dichtung Hölderlins zu Humor besteht demnach erstmal wohl nicht. Wie mir meine Abschlussprüfung gezeigt hat, kann die Beschäftigung mit seinem Werk aber trotzdem komische Effekte haben. Ja, gerade angesichts des Ernsts von Hölderlins Gedichten zeigen sich wohl komische Effekte ihrer Lektüre umso deutlicher. So finde ich auf bizarre Weise witzig, dass man sich in der Hölderlin-Gesellschaft immer wieder sehr zerstritten hat. Das hatte nach dem Zweiten Weltkrieg gute Gründe, man musste ja gegen die Forschung der Leute angehen, die Hölderlins Texte in kruder Weise dem Faschismus dienstbar gemacht hatten. Aber auch darüber hinaus tobten dort wüste Grabenkämpfe und gerade bei einem Dichter, der nun wirklich alles zu versöhnen versuchte, das Morgenland mit dem Abendland, die Antike mit dem Christentum, die klassischen Metren mit dem Geist der Moderne, gerade also angesichts dieses umfassenden Versöhnungsgedankens scheint es mir umso absurder, wenn sich teils dann schon seine Anhänger gegenseitig so überhaupt nicht leiden können. Relativ grotesk finde ich auch ein Hörbuch, das Martin Heidegger mit Gedichten Hölderlins aufgenommen hat und dabei jedes genau so spricht, wie man es befürchtet. Schon die Titel ertönen unter der Schwere ihrer existenzialen Beschwörung als das nur noch wenig nuancierte Rasseln einer Grabesstimme. Ein harmloser Titel wie Heimkunft klingt fast verzweifelt.
Heimkunft.
Das Gedicht Der Ister heißt bei Heidegger.
Der Ister.
Und Was ist Gott klingt schon fast exaltiert.
Was ist Gott?
Bizarr sind auch Teile der Hölderlin-Forschung. Zwar hatte der Dichter nach seinem Zusammenbruch Mitte 30 die letzten fast 40 Jahre seines Lebens in offensichtlicher Zerrüttung in dem berühmten Tübinger Turm verbracht. Der französische Germanist Pierre Bertrault entwickelte aber die These, Hölderlin sei gar nicht wahnsinnig gewesen, sondern habe diesen Wahnsinn nur gespielt. Der wichtige Hölderlin-Forscher und Herausgeber Wolfram Groddeck hat dagegen einmal lakonisch bemerkt, auch wenn einer 40 Jahre lang nur spielt, er sei wahnsinnig, sei das womöglich ein relativ deutlicher Hinweis darauf, dass diese Person wahnsinnig ist. Die Frage des Humors hat mit Blick auf den späten Hölderlin Friedrich Theodor Fischer thematisiert. Dieser Dichter und Philosoph der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Hölderlin in jungen Jahren noch persönlich kennengelernt, als dieser aber bereits im Turm lebte. Diese relativ desillusionierenden Begegnungen mit Hölderlin arbeitete er in seinen Roman Auch einer von 1879 ein, in dem er sie seinem Helden andichtete. Dieser Held Fischers verfügt über einigen Idealismus und ist aber psychisch ziemlich labil, da die Welt seinen Idealen partout nicht entsprechen will. In beidem erkennt er bei sich eine, Zitat, Grundstimmung, die dem Geiste des früh verdunkelten Dichters, eben Hölderlin, verwandt sei. Andererseits aber ist Fischers Held Hölderlin gegenüber auch skeptisch, denn er selbst vermag sich immer wieder mit Mitteln des Humors vor der Verzweiflung zu retten. Hölderlin dagegen, so liest man da, war humorlos. Ich kann es mir nicht denken, dass der unglückliche Dichter aus dem Ernste jemals in solche Derbheit hätte umspringen können, wie eben der Held Fischers es liebte. Ob nun solcher Humor der Schlüssel zu einer gesunden oder in einem Wort unserer Tage zumindest etwas resilienteren Dichterpsyche ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist das verkürzt, wie Nietzsche es Fischer vorwarf. Er hielt dessen Hölderlin-Kritik im Geist des Humors für das Ergebnis, Zitat, schwächlichen Denkens. In den nachgelassenen Fragmenten, in denen Nietzsche mit ganz unterschiedlichen Haltungen spielt, notiert er selbst freilich dann, er sei, Zitat, hart genug, um über das Zugrundegehen Hölderlins zu lachen. Zitat weiter, solche Ultraplatoniker, denen immer die Naivität abgeht, enden schlecht. Irgendetwas muss derb und grob sein am Menschen. Da ist mir Fischers einfühlsamerer Humor dann doch lieber. Vielleicht hätte ich also bei meiner Prüfung auf die Frage nach der Figur im Gedicht Bonaparte auch antworten können, es sei der fehlende Humor, der darin zum Ausdruck kommt. Auch diese Antwort hätte die Sache aber wohl nicht wirklich getroffen, denn Hölderlins Dichtung geht wohl eben aus diesem Rest an Unverständlichem und Unverfügbarem hervor, den man nicht weglachen kann. Die Frage, ob Hölderlins Dichtung lustig ist, ist zwar weiterhin mit Nein zu beantworten, ein Urteil über sie impliziert das aber nicht. So bleibt die Frage:
Was ist Gott?